Ja, wir merken, das wird heute interessant. Vielen Dank. Wir hören auf den Predigtext, nachdem wir das Abendmahl gefeiert haben, und zwar aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 14. Wir befinden uns in einer sehr spannenden Zeit. Wir sind in der Zeit der ersten Christen. Eine gefährliche Zeit, wie viele wissen. Eine umkämpfte Zeit, denn alles war noch neu und fühlte sich noch ganz frisch an. Und nun schreibt der Apostel Johannes: Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, mal schauen, wo sie sind, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. In unserem Predigtabschnitt ist sehr viel Kämpferisches zu spüren. Und zwar ist der Hintergrund, wir können jetzt nicht den ganzen Johannesbrief lesen, dass da wohl Feinde sind, die die christliche Gemeinde bedrohen. Wir hören oder spüren es vielleicht ein bisschen, wie stark der Schreiber des Johannesbriefes sich damit auseinandersetzt. Das ist sein Thema. Johannes warnt davor, Halbwahrheiten und falschen Erzählungen zu vertrauen. Und das ist ja eigentlich hochaktuell. Heute spricht man von Fake News. Ja, und Johannes ist in einer Situation, ja, die sehr schwierig ist. Er befürchtet, dass seine Gemeinde zerbricht in die Guten und in die, die mehr dem Bösen vertrauen, so wie er dann an anderer Stelle das ausführt. Eindringlich versucht er, die Frauen und Männer und alle möglichen Gruppen, ja, wir haben das ja gehört, zusammenzuführen, so wie besorgte Eltern das tun, wenn sie das Gefühl haben, dass die Familie auseinanderbricht. Fast möchte man ihm wünschen, dass er, wir haben ja heute schon Psalmen gebetet, wie der Beter vom Psalm 23, sich vielleicht erstmal hinsetzt und durchatmet. Denn auch für Johannes bereitet Gott einen Tisch im Angesicht seiner Feinde. Johannes, würde man heute modern sagen, wirkt ein wenig gestresst. Wenn man den ganzen Brief liest, dann spürt man das. Er versucht wirklich, sich an alle zu richten, so wie wenn man es heute versucht, ich darf den lieben Conny erwähnen, eine Nachricht an alle Gemeindemitglieder zu schicken. Und das ist gar nicht so leicht. Man muss überlegen, wem schreibe ich, wen rufe ich an, wer reagiert auf WhatsApp, ja, wie erreiche ich die, die vielleicht im Urlaub sind oder krank. Und wir merken, dass nur diesem kurzen Abschnitt Johannes bemüht sich, er will sie alle ansprechen, ja, er will sie alle erreichen. Aber das kann ganz schön anstrengend sein. Ich denke, auch für Johannes gilt, Gott stellt einen Tisch auf für ihn. Er legt eine weiße Tischdecke darauf, stellt Kerzen und Blumen und sagt, das ist für dich, Johannes. Das können deine Feinde ruhig sehen, dass du mir so viel wert bist. Und wir können uns vorstellen, wie Gott weiter für den Psalmbeter, jetzt wechseln wir in den Psalm, sorgt. Er stellt ihm einen Teller hin, vielleicht mit einem Stück frischem Brot und einem Glas Wein. Das duftet, das beruhigt erstmal den Magen, wenn man angespannt ist in einer stressigen Situation. Ja, sogar wenn die Feinde einem gegenüber sitzen an diesem Tisch. Gott stellt sich hinter den Beter und wagt es, mit ihm zusammen den Feinden ins Gesicht zu sehen. Und was dann geschehen kann, das kennen wir alle. Eine Situation kann sich entspannen, das Klima kann sich verändern und man kann vielleicht auch offen über den Streitpunkt reden, ja, auch in einer Gemeinde, um den es gerade geht. Dann vielleicht kann etwas hinüber und herüberspringen zwischen den beiden. Vielleicht würden die Feinde dann ein Stück Brot annehmen und sich auch stärken lassen, jetzt gerade zum Beispiel im Gazastreifen oder an anderen Orten. Davon können wir träumen, wenn wir an Vergebung oder an die Versöhnung oder an das dringend nötige Wiederzusammenwachsen in unserer zerrissenen Gesellschaft denken. Und das wäre auch diesem Johannes zu wünschen, glaubt mir, wenn er sich so gefordert fühlt. Man könnte fast sagen, sein Einsatz für die Gemeinde reibt ihn förmlich auf. Vielleicht kennst du das. Sein Einsatz für seine Gemeinde, ja, sie nimmt ihn völlig gefangen. Aber lasst uns jetzt mal noch ein bisschen genauer hinhören und herausfinden, welchen Weg Johannes geht, um seine Gemeinde wieder zu sammeln, um den Kern der Botschaft. Und lasst uns dabei aufmerksam zuhören, damit wir vielleicht auch für unsere Fragen heute eine Antwort finden. Die große Frage des Johannesbriefes, und darauf kann ich hier nicht im Detail eingehen, ist, wo ist für uns klare Abgrenzung gefragt? Ja, wo müssen wir vielleicht auch als Christen sagen, bis hierhin gehen wir mit und nicht weiter? Und wo ist vielleicht eher Weisheit gefragt, wo wir sagen, gut, das können wir noch stehen lassen, ja, damit kommen wir klar. Wo sitzen heute die Feinde? Das ist ein ganz schwieriger Begriff. Das wissen viele, die sich auskennen. Wir sind jetzt im ersten Jahrhundert nach Christus. Damals waren die Feinde eine ganz bestimmte Gruppe. Ich nenne sie nicht. 100 Jahre später waren das aber wieder ganz andere. Und so geht es auch in der Geschichte der Kirche. Ja, wo sitzen die Feinde? Wo sind die Gegner? Was ist gerade gefährlich? Was ist die Bedrohung? Das ist gar nicht so leicht zu sagen und das wechselt manchmal auch. Und so kann es für uns jetzt ganz persönlich so sein, vielleicht ist jemand von uns heute gefordert, zu kämpfen. So wie Johannes. Ja, vielleicht eine Sache, eine Situation anzugehen und sich dem Kampf zu stellen. Vielleicht ist aber auch für jemanden von uns überhaupt was ganz anderes dran. Vielleicht die Ruhe aus Psalm 23. Vielleicht hast du schon so viel gekämpft, ja, in einer Situation wie unser Apostel. Und jetzt ist für dich dran, dich erstmal an den Tisch zu setzen und zur Ruhe zu kommen. Das ist ganz individuell zu entscheiden. Was wir zumindest wissen, ist, die Johannesgemeinde, wir nennen sie mal so, auch wenn sie in dem Brief nirgendwo so genannt wird, ist massiv unter Druck geraten. Das spürt man im gesamten Brief sehr deutlich ab. Gerade erst haben sie sich gefunden, sich vielleicht taufen lassen, sich auf einen gemeinsamen Glaubensweg mit dem Bild von Jesus im Herzen begeben. Und dieser Johannes sieht sehr deutlich, was auf dem Spiel steht. Er hat Angst, dass die Liebe Gottes, die sie gerade erst begriffen haben, ja, und ergriffen haben, wieder lächerlich gemacht wird, verharmlost oder locker fröhlich preisgegeben. Und die anderen, bekommen sie Angst, grenzen sie sich ab, zu Recht, überzeichnen sie den Ernst der Liebe, vorsichtshalber. Ja, Johannes benennt die Gefahren deutlich, wenn seine Geschwister im Glauben vielleicht nur die eine Hälfte des Evangeliums gelten lassen wollen. Ja, das könnte man jetzt mal genauer anschauen im Johannesbrief. Da ist eine Gruppe, die vielleicht wie bei einer Münze ja nur die eine Hälfte des Evangeliums ja betont. Und Johannes sagt, aber es gibt ja auch noch eine andere Seite. Und das ist alles sehr spannend. Und er versucht, sie zusammenzuführen. Er sucht nach Brücken, er sucht vielleicht nach Stichworten, die beiden Gemeindegruppen vertraut sein können. Und er bringt sich selbst ganz ein, das spüren wir. Er übernimmt Verantwortung. Er war wohl auch der, der die Geschichte von Jesus in die Gemeinde hineingetragen hat. Auch das wissen wir nicht ganz genau, aber wir nehmen es an. Vielleicht sieht er auch von außen viel klarer, woran es fehlen könnte und welche Speise, wie es so schön im Hebräerbrief heißt, ja, welche Speise, welche Nahrung jetzt dran ist für seine Kinder, wie er sie nennt. Das ist auch interessant. Allein die Anrede hier ist selten und besonders, denn es heißt ja hier liebe Kinder. Man könnte fast übersetzen, liebe Kindlein. Ja, und das ist jetzt nicht eine Begrüßung zum Kindergottesdienst, ja, so wie es jetzt nebenan, also wir haben ja heute die Morgenmuffel, vielleicht gerade geschieht, ja, Johannes spricht hier zu Erwachsenen. Vielleicht hat ja jemanden in der Gemeinde, der schon 70, 80, weiß nicht wie viele Jahre alt ist, und er sagt, liebe Kindlein. Er will mit dieser Anrede seine Glaubensgeschwister gewiss nicht zu kleinen Kindern verniedlichen und sagen nach dem Motto, ich habe die Wahrheit und du bist ja noch ein ganz kleines Kind. Nein, das ist nicht seine Absicht. Er bezieht aber Position, unabhängig von den verschiedenen Gruppierungen und benennt in späteren Versen genau, wo er Gefahren und Fallen sieht, die dem Bösen das Hintertürchen öffnen können. Er macht aber auch Mut, offen zu seiner eigenen Sicht zu stehen und auch Zivilcourage zu zeigen. Wir könnten ausprobieren, wo wir verzerrte Wahrheiten wittern. Wir könnten sie benennen, ohne uns hinter pauschalen Wertungen zu verschanzen. Und wie schön wäre es, wenn wir trotzdem am Schluss gemeinsam um den gedeckten Tisch sitzen und vielleicht in einem mütterlichen und väterlichen Ton miteinander sprechen und manchmal auch streiten. Sagen wir es ganz offen, wie viel wurde schon gestritten in der Gemeinde Jesu, in der Kirche Christi in 2000 Jahren? Das wäre jetzt ein Vortrag. Wie viel wurde gestritten? Und Johannes, sagen wir es auch ganz offen, ist vielleicht ein Grund dafür. Er legt ja hier Finger in wunde Punkte. Aber wir dürfen niemals vergessen, gerade bei solchen Texten, wenn wir sie lesen, ja, zum Beispiel jetzt aus dem Johannesbrief, der Ton macht die Musik. Der Ton macht die Musik. Und der Ton hier ist ein liebevoller Ton. Es ist ein, ich nenne ihn einen väterlich-mütterlichen Ton. Hier sitzen nicht Feinde, die sich bekriegen und beschießen, wie es leider geschehen ist. Wir wissen das in der Geschichte des Christentums. sondern hier sitzen Menschen um einen Tisch und sprechen miteinander. Und vielleicht auch laut. Die konnten damals, ja, manche kennen, wissen, was Rabbinen sind, die konnten streiten. Aber der Ton macht die Musik. Johannes ist hier der fürsorgliche Johannes. Er sucht nach dem, was alle verbindet, worin sie sich alle gründen. Und das finden wir dann, und jetzt werde ich immer konkreter, in der auffälligen Doppelung. Das ist auch selten. Er wiederholt ja hier Sätze. Ja, er spricht Gruppen an und dann spricht er sie nochmal an. So nach dem Motto, habt ihr es auch richtig verstanden, was ich sagen wollte? Und er geht dann auf verschiedene Gruppen ein. Ich nenne sie mal. Ihr Väter. Das ist wahrscheinlich im übertragenen Sinn zu verstehen. Ihr jungen Männer. Das kann man auch übertragen. Ihr Kinder. Ich sage noch was dazu. Kann man auch übertragen. Zweimal spricht er sie an. Und natürlich dürfen wir heute im 21. Jahrhundert, sie werden hier nicht explizit erwähnt, die allerwichtigste Gruppe nicht vergessen. Ihr Frauen. Auch sie spricht er natürlich an, denn sie sind da im Griechischen mitgemeint. Zweimal erinnert Johannes seine Freundinnen und Freunde und verwurzelt sie in den guten Erfahrungen, die sie seit ihrer Taufe und danach immer wieder bestärkt und getragen haben. Im Grunde genommen sagt er so viel wie, ihr habt doch schon so viel geschafft, ihr habt schon so viel ergriffen, ja, ihr habt schon so viel verstanden in dieser jungen Gemeinde, jetzt bleibt auch dabei. Was bei Johannes besonders auffällt, er stellt einzelne Gruppen mit ihren Meinungen in die Mitte und gibt ihnen die Nahrung, die sie jetzt gerade für sie verdaulich ist. Ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber man sieht das in den Texten. Ja, es gibt ja auch im Johannesevangelium, manche kennen das, wo es heißt, weide meine Lämmer, die Schafe, ja, wo das ist ganz tief, damit ist gemeint, er gibt ihnen das, was sie gerade verdauen können. Ja, verstehen wir das? Wir würden ja auch einem kleinen Baby jetzt keinen Steak zum Essen geben, sondern eine Flasche mit Milch vielleicht, ja, verstehen wir? Und so ist es auch hier im Johannesbrief. Er gibt jedem, was er jetzt gerade braucht. Das ist, würde ich sagen, eine sehr schöne Pädagogik. Die Eltern spricht er gezielt an. Und damit meint er wohl, das ist jetzt die Auslegung, die Gemeindemitglieder, die auf ihr Recht pochen, weil sie schon von Anfang an in die Gemeinde hineingetauft worden sind. Ja, mit Eltern könnten hier die gemeint sein, die schon ganz lange dabei sind, die schon einen Stammplatz haben. Vielleicht kennt ihr das, manche haben ja so einen Stuhl und das ist ihr Stuhl seit Anno, ich weiß nicht wann. Und ich karikiere das jetzt, aber ich finde, das haben sie auch verdient, diesen Stuhl. Ja, wenn sie so lange in der Gemeinde sind, so treu, das ist, was Johannes hier vielleicht im Blick hat. Sie pochen auf ihr Recht, weil sie von Anfang an dabei sind. Ja, die Frauen und Männer der ersten Generation dürfen sich darauf berufen. Sie dürfen erzählen und sollen erzählen, wie sie nach und mit der Taufe frei und unbeschwert neu anfangen konnten und wie sie so lange nun jetzt schon unterwegs sind mit diesem Jesus. Johannes fordert sie auf, vom Schönsten zu reden, was ihnen mit Jesu Geschichten im Herz geschehen ist, wo ihnen die Last abgenommen wurde, vielleicht auch in schweren Zeiten, in schweren Jahren, die längst vorbei sind, wo jemand ihren Namen genannt und sie im Angesicht der Feinde ja an den Tisch gebeten hat. Aber er spricht noch andere an, die Jüngeren. Jünger muss jetzt nicht heißen, verstehen wir, dass jemand jung ist im Alter. Die Jüngeren können auch die sein, die noch unruhig sind, die noch vieles erwarten, die auch vielleicht mit manchen nicht ganz einverstanden sind in der Gemeinde, die vielleicht diesen neuen Glauben auch noch nicht in allen Details verstanden haben. Denken wir ja nicht, die ersten Christen hätten mehr gewusst als wir heute. Ja, sie mussten das ja auch alles erst verstehen, erfassen, ordnen und diese Erfahrung machen. Die vielleicht unbequem sind, die gibt es auch in der Gemeinde, die Jüngeren. Aber auch sie dürfen sich stark machen für andere, die überrumpelt werden und einen Fürsprecher brauchen. Sie dürfen benennen, wo vielleicht Strukturen verhärtet sind, wo falsche Wahrheiten aus ihrer Sicht propagiert werden. Sie dürfen sagen, warum singen wir immer wieder die gleichen Lieder seit 500 Jahren? Ich mache Spaß. Ja, wir verstehen vielleicht auch damals schon die Jüngeren in der Gemeinde. Sie haben, und das ist eigentlich der schönste Satz, finde ich jetzt in dem Text, sie haben den Bösen besiegt, sagt Johannes. Sie sind vielleicht noch jung, sie sind vielleicht noch unerfahren, sie sind manchmal vielleicht auch unbequem. Aber das Entscheidende haben sie schon verstanden. Sie haben den Bösen besiegt. Sie haben ihm in die Augen gesehen, ohne seine Maske und sein überlegenes Gehabe. Sie wissen, wovon sie reden. Und so erfrischt Johannes die Jungen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch wenn die Texte oft so ernst klingen. Es ist keine Ermahnung mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern erfrischt, ermutigt die Jungen in der Gemeinde. Und dann gibt es noch die Kinder. Auch hier, die kann man übertragen. Sie haben einen Blick, der vielleicht den Erwachsenen und den Altbewährten, die schon so lange dabei sind, oft abhanden gekommen ist. Kinder sind ja oft wie Neulinge auch im Glauben, wie Menschen vielleicht in unserer Gesellschaft gerade, die suchen und fragen. Und viele Menschen suchen und fragen heute. Sie sind vielleicht wie Kinder und wir wollen das nicht abschätzig sagen. Wir wollen sagen, komm zu uns. Ja, Jesus hat es ja gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Kommt zu uns, wenn ihr sucht und fragt. Und Johannes, er sagt aber hier, und das ist, kann man, da hinkt der Vergleich, ihr habt Gott erkannt, sagt Johannes. Also sie müssen schon etwas verstanden haben, verstehen wir? Sie müssen schon etwas kapiert haben. Aber wir brauchen eure Fragen, wir brauchen vielleicht auch heute eure neuen Gedanken. Und so versucht Johannes, wir spüren es jetzt vielleicht, die Situation, in der er ist, seine Freundinnen und Freunde in der liebgemonnten Gemeinde für sich oder besser für Jesus zu begeistern und sie im Alltag zu gewinnen. Er erinnert sie, so hat Jesus zum Staunen gebracht. Zugleich hat er auch schmerzhaft seine Liebe vorgelebt. Beides verträgt sich, weil Jesus nicht nur einfache Wege, sondern eben auch selbst Streit, Gewalt, Ungerechtigkeit ins Auge gefasst hat. Und Jesus hat sich hineinbegeben in einen Strudel, hinter dem sich Menschen mit ihrem Gesicht verstecken und dem Bösen eine eigene Macht zusprechen. Ich gebe zu, bei Johannes kommt nicht der Tisch aus Psalm 23 vor, der bereitet ist. Aber auch er will die Feinde mit Gottes Augen anschauen, in einem väterlichen, mütterlichen, liebevollen Ton. Jeden Einzelnen. Und so erinnert er alle, die hier angesprochen sind, die Erfahrenen, die Neugierigen, die Kinder in der Gemeinde an ihre spezielle Rolle und an ihren wichtigen Beitrag. Jeder ist gemeint. Und vielleicht feiern sie in der Johannesgemeinde im Gottesdienst auch das Abendmahl. Wir müssen es annehmen damals. Vielleicht haben sie das Abendmahl gefeiert, bevor sie den Brief gelesen haben, den wir gerade hören, vielleicht auch danach. Sie stellen sich vielleicht auch um den Tisch. Damals lag man ja zu Tisch. Auch im Angesicht von Feinden, auch im Angesicht von Leuten, mit denen man sich vielleicht nicht ganz grün war in der damaligen Gemeinde. Aber sie schmecken, wie sie für den Glauben einander brauchen. Die Wahrheit hat nämlich niemand mit Löffeln gefressen. Einer braucht den anderen. Alle essen wir bis heute das eine Brot und trinken aus dem einen Kelch. Auch wenn wir Einzelkelche haben, ich weiß. Jeder darf kommen und sich von Gott bewirten lassen. Und deshalb lese ich es noch einmal zum Schluss, diese Verse, wir merken, interessanter Text, in einer eigenen Version. Ich habe es ein bisschen umgeschrieben und ich hoffe, das ist in Ordnung. Der Apostel Johannes sagt, liebe Gemeinde in Kaiserslautern am Kolpingplatz, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe aber auch euch Erfahrenen, euch Alteingesessenen, die ihr vielleicht die Gemeinde hier schon mitgegründet habt, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe aber auch euch Jungen und Dynamischen, manchmal vielleicht auch Unbequemen, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe auch euch Neugierigen und Frischlingen geschrieben, die ihr vielleicht ganz frisch dabei seid, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe auch euch Väter und Mütter im Glauben geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Und ich sage es nochmal, ich habe euch Jungen und Dynamischen geschrieben, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Gott segne uns als Gemeinde am Kolpingplatz. Amen.